So kennt es mir
dann. Ja, ein paar. Wer hat schon etwas von den Hamas gehört oder gelesen?
Nicht bewusst.
Auch ein paar. Ich denke, wir dürfen gespannt sein auf die heutige Auslegung einer Botschaft, die sich vom Alten Testament bis in die Gegenwart erstreckt. Bevor nun Martin auf die Kanzel steigt, möchte ich noch den zugrunde liegenden Bibeltext lesen. Bitte schlagt mit mir die Bibel auf. Ich lese aus 2. Mose, das Kapitel 16. Das Kapitel 17, die Verse 1 bis 16. 2. Mose, Kapitel 17. Ab Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr unter uns oder nicht? Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, so dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Amen. Jetzt darf ich den Martin nach vorne bitten.
Jetzt haben wir es, ja, danke. Ja, der Harald hat den Text heute schon vorgelesen, auf den wir heute schauen werden. Und ich habe die Botschaft heute überschrieben, Bilder aus dem Alten Testament für uns heute. Und da geht es um die Amalekiter. Und wenn wir die Bibel im Alten Testament lesen, dann werden uns ja viele Begebenheiten immer wieder erzählt. Und diese Begebenheiten, diese Geschichten, so wie wir es heute hier gelesen haben, die haben sich ja tatsächlich zugetragen. Also ich persönlich glaube das. Und ich sage immer, in diesen Geschichten vom Alten Testament, da werden uns praktisch Bilder dargestellt. Bilder dargestellt, die uns Wahrheiten verdeutlichen und die uns auch geistliche Prinzipien aufzeigen, die auch heute noch gelten und Gültigkeit haben. Und wir kennen alle solche Bilder aus dem Alten Testament, wenn ich das einmal so bezeichne. Und das kennt jeder von euch. Denkt man nur an den Psalm 23. Wer wird da beschrieben? Der gute Hirte. Und jeder weiß, dass der Herr Jesus Christus damit gemeint ist. Aber woher weiß man eigentlich oder wissen wir, dass der Herr Jesus Christus der gute Hirte ist? Das wird uns im Neuen Testament offenbart. Da sagt der Jesus selbst von sich im Johannesevangelium 10,11, dass er der gute Hirte ist. Und so sehen wir, dass das Alte Testament und das Neue Testament immer Einheit bildet. Oder auch wenn der Herr Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist in Johannes 6,35, dann wissen wir alle, der Herr Jesus ist nicht das Brot im eigentlichen Sinn. So wie ihr heute Morgen vielleicht beim Frühstück eine Scheibe Brot gegessen habt. Der Herr Jesus ist kein Brot im eigentlichen Sinne, so auch kein guter Hirte im eigentlichen Sinne. Sondern im Bild des Hirten oder auch im Brot, da soll uns eine Vielfalt von Gedanken Gottes mitgeteilt werden, damit wir die Gedanken Gottes verstehen für unser Leben. Und wenn wir alleine an das Bild vom guten Hirten nachdenken aus dem Psalm 23, wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, Hirte, der ist besorgt um seine Schafe, er kümmert sich, dass sie zu trinken, zu fressen haben, er sucht den Verlorenen nach. Das sind lauter so Bilder für uns, wo wir ja, uns Gedanken machen können, was ist der Herr Jesus Christus, was ist der gute Hirte für uns im Leben. Und ich glaube, wenn wir solche Bilder und Begebenheiten im Alten Testament verstehen und auch das Neue Testament dazu noch ein bisschen haben, dann wird für uns das Bibellesen auch vom Alten Testament einfach ermutigend, weil wir dann immer mehr die Gedanken Gottes für unser Leben verstehen. Und ich sage einmal so, über so einfache Bilder wie das Manna, das Brot des Lebens oder den Hirten, ist es schwer, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Wenn wir so mal im Alltag sind, ist es schwierig. Ich denke, das ist gar nicht so schwierig, wie wir uns das vorstellen, aber umso mehr, dass wir darüber nachdenken, werden wir mit der Bibel, mit dem Wort Gottes vertrauter, denke ich. Das macht uns die Beziehung zum Herrn Jesus immer wieder vertrauter. Wir wissen auch, und davon bin ich überzeugt, dass es eine Auswirkung hat für dein und mein Leben, wenn wir uns so über ganz einfache Dinge mal Gedanken machen. Wenn wir das im Herzen bewegen über solche Aussagen, und mir ist es immer wieder bewusst, wenn ich eine Predigt auch sonntags höre, da kriegt man ja so ein paar Gedanken mit, vieles vergessen wir auch, muss ich zu meiner Schande sagen, oder ich zumindest. Aber wenn wir uns doch ab und zu mal Gedanken machen, was habe ich Sonntag gehört, was habe ich in der Bibel gelesen, ein bisschen so nachdenken, dann wird für uns schon das Bibellesen ja ermutigend und spannend. Und mir geht es so, wie ich da mich zwar vorbereitet habe, da habe ich viele Fragen gestellt. Ihr werdet es erleben auch, ich frage immer wieder zwischen den Fragen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich bin ja fast so wie ein kleines Kind, dass die Mutter oder den Vater fragt, ja, warum ist das so? Und dann kommt die nächste Frage, ja, warum ist das so und warum ist das so? Aber ich glaube, wenn wir Fragen an die Bibel stellen, warum schreibt Gott es so? Warum ist die Begebenheit so? Warum wird der Herr Jesus guter Hirte genannt? Sogar einfache kindliche Fragen stellen und darüber nachdenken, dann geht uns das auf, was die Gedanken Gottes für unser Leben sind. Ganz einfach kindliche Fragen stellen an die Bibel. Warum ist das so? Wie Kinder das bei den Eltern machen? Und so lesen wir heute, haben wir den Text ja gelesen, 2. Mose 17. Wir wollen aber intensiver ein bisschen anschauen ab den Vers 8. Da gehen wir ein bisschen intensiver drauf ein. Die Begebenheit ist, denke ich, vielen bekannt. Was ist geschehen? Bis dorthin zu Vers 8. Das Volk Israel, Gottes auserwählte Volk, war ja in der Gefangenschaft, so wie wir es ja in der Predigtreihe von Jürgen jetzt hören. Die waren ja in Ägypten in der Gefangenschaft. Und Gott, unser Gott, hat dem Volk zugesagt, dass er sie vor dem Druck, von den ganzen Lasterbeinen, von der Sklaverei bei den Ägyptern erlösen wird. Er wird sie herausführen aus der Gefangenschaft, aus der Plagerei. Und Gott, der Herr, hat dann die äußeren Umstände geändert. Er hat die äußeren Umstände dahingehend geändert, dass sie durchs Rote Meer hindurchgezogen sind und sie haben sich jetzt auf den Weg gemacht ins verheißene Land, in ihr Heimatland. Und im Grunde mussten sie ja bei dem Auszug gar nichts machen. Sie mussten einfach nur das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Sie mussten keinen einzigen Kampf tätigen, nichts. Gott hat für sie gekämpft. Er hat ja zu ihnen gesagt in 2. Mose 14, ich werde kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und so hat er sie durchgeführt durch das Rote Meer, zurück ins verheißene Land, also in ihre eigentliche Heimat. Man könnte auch sagen, sie hatten jetzt wieder ein Ziel vor Augen, ihre eigentliche Heimat. Und dann sind einige Wochen seit diesem Auszug aus dem Roten Meer vergangen und dann befinden wir uns jetzt in 2. Mose 17, 8. Also es waren nur ein paar Wochen, kann man so nachvollziehen. Dann sehen wir hier 2. Mose 17, Vers 8. Und was ist da geschehen? Da lesen wir so ganz lapidar in Vers 8, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Was ist da zu der Zeit geschehen? Israel hatte, das Volk Israel machte gerade wieder einen Halt und da kam der Feind, die Amalekiter, und die griffen das Volk an. Und dann wird uns ja dieser ganz bekannte Gebetskampf von Mose berichtet. Mose ging auf den Gipfel, seine Hände wurden dann von Hur und Aaron gestützt, da wo er müde geworden ist. Mose hat den Stab Gottes mitgenommen. Alleine der Stab Gottes, einmal darüber nachzudenken, wann hat Mose den bekommen, was hat er alles mit dem gemacht, wäre schon eine Geschichte für sich. Wir gehen später noch mal kurz drauf ein. Aber wenn wir uns darüber alleine Gedanken machen, dann sehen wir dann, mit welcher Siegesgewissheit Mose auf diesen Berg ging und Josua in den Kampf geschickt hat. Heute wollen wir uns aber ein anderes Detail anschauen. Wir wollen uns über Amalek beschäftigen. Und wie ich darauf gestoßen bin, auf den Amalek, da habe ich mir gedacht, ist vielleicht ganz interessant für uns zu wissen, was es mit dem Feind Amalek so auf sich hat. Und da habe ich mir diese Fragen, diese kindlichen Fragen so gestellt, wer ist überhaupt dieser Feind Amalek? Welche Taktik hat der Feind Amalek? Warum greift er genau hier an? Haben wir noch nie was vom Feind gelesen, seit dem Auszug, aber hier kommt Amalek, der Feind, und greift das Volk Israel an. Und dann ist natürlich die Frage, was kann das für mich persönlich bedeuten? Und auch die Frage, ja, hat es heute für mich überhaupt noch eine Bedeutung in meinem Leben, wo es doch keine Amalekiter mehr gibt? Gibt es ja heute mit dem Namen nicht mehr die Amalekiter. Und wenn wir dies so lesen in 2. Mose 17, Vers 8, dann heißt es ganz einfach, danach kam Amalek. Also ist die Frage, wer war denn überhaupt dieser Amalek? Und wenn wir in der Bibel nachforschen, dann heißt es, dass Amalek ein Enkel von Esau war. Nur zur Erinnerung, Esau, ja, war der, welcher Erstgeburtsrecht hatte. Der ist in einem gläubigen Elternhaus, würde man heute sagen, aufgewachsen. Er hatte das Erstgeburtsrecht und beim Volk Israel hatte derjenige, der das Erstgeburtsrecht hatte, viele Versprechungen von Gott. Da waren viele Verheißungen damit verbunden, der das Erstgeburtsrecht hat. Und das hat dieser Esau einfach, ja, für ein Linsengericht, das ist diese Geschichte mit dem Linsengericht, an seinen Bruder Jakob verkauft. Jetzt sehen wir schon, Esau war der Großvater von Amalek. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament reinschauen, dann steht in Hebräer 12, Vers 16, dass dieser Esau, also der Großvater, der Opa von Amalek, der war gottlos. Da wird uns schon berichtet, ah ja, der Großvater war, der Esau war gottlos und diese Gottlosigkeit hat sich in Amalek fortgeführt. Das ist schon mal ganz interessant und da sehen wir schon, altes Neues Testament passt hervorragend zusammen und ergänzt sich gegenseitig. Und was erfahren wir noch von den Amalekitern in der Bibel? Es gibt in der Bibel einen Psalm 83 und im Psalm 83 werden viele Feinde vom Volk Israel genannt. Da werden die Ismaeliter genannt, die Moabiter, aber auch die Amalekiter. Und die Feinde vom Volk Israel werden uns so beschrieben, die Feinde, die hassen das Volk Israel. Und die hatten noch ein Kennzeichen. Alle Feinde hatten ein Ziel, das Volk Israel zu vernichten. Und sie hatten noch was gemeinsam, diese Feinde vom Volk Israel. Sie hatten einen Vertrag, einen Bund heißt es im Psalm 83 geschlossen. Heute wird man sagen, einen Vertrag, dass das Volk Israel vernichtet wird. Und allein da sehen wir schon, die Bibel ist, dieser Psalm 83 ist einige tausend Jahre vor uns heute hier geschrieben worden, wie aktuell der Psalm 83 heute noch ist. was passiert heute mit Volk Israel? Viele Länder sind sich einig, Volk Israel muss ausgelöscht werden. Und da sehen wir schon, die Bibel ist aktuell, obwohl dieser Psalm 83 vor über 2000 Jahren geschrieben worden ist. Und es war damals schon so. Und da waren diese Amalekiter auch dabei. Und dann haben wir ja in 2. Mose 17, Vers 6 auch gelesen, der Krieg Amaleks, der geht von Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. Und wenn man die Amalekiter so durchschaut in der Bibel, dann finden wir zum Beispiel die nochmal im Buch Richter, Kapitel 6, bei Gideon. Da heißt zum Beispiel, das Volk Israel hatte 40 Jahre Ruhe und auf einmal kamen die Amalekiter wieder mit anderen Feinden zusammen. Und was haben die Amalekiter gemacht? Sie, da heißt explizit, die Amalekiter, die haben die Ernte, also die Früchte des Landes mitgenommen vom Volk Israel. Die sind gekommen, ins Land reingekommen und haben die Früchte, den Ertrag des Landes mitgenommen. Alles, was die angebaut haben, die Israeliten, sind die Amalekiter regelmäßig gekommen und haben es geklaut. Oder wir sehen es zum Beispiel bei David. David war in Ziklag und dann da war David weg mit seinen Männern und mit den kriegstüchtigen Männern, war er auf einem Feldzug unterwegs. Und wer ist dann in die Stadt gekommen? Dann sind die Amalekiter wieder gekommen. Und was haben die Amalekiter gemacht? Sie haben die Stadt geplündert, die war ja wehrlos. Alle Männer waren weg, David war weg. Und die haben die Frauen und die Kinder mitgenommen. Und da sehen wir schon ein bisschen so Charaktereigenschaften vom Amalek. Wann kommt Amalek? Ja, wie der David weg war. Was hat Amalek noch gemacht? Er hat die Früchte, also die Ernte des Landes gestohlen. Und da sehen wir schon ein bisschen, was für ein Charakter dieser Feind Amalek hat. Oder auch wenn wir Buch Esther lesen, der Haman, auch er wollte das Volk Israel ausrotten. Auch er hatte Vorfahren bei den Amalekitern, er war Agagiter, auch das war Nachfolger von Amalek. Und da sehen wir schon, wenn wir jetzt wieder zurück in unsere Geschichte in 2. Mose 17 gehen, sehen wir, wann griff Amalek das Volk Israel an? Die Frage habe ich mir echt gestellt und da lesen wir so einfach, danach kam dieser Amalek. Und jetzt ist nämlich interessant, wenn wir ergänzend 5. Mose 25, die Verse 17 und 18 lesen, dann wird was deutlich, wann der Feind kam und ich denke, wann der Feind auch heute kommt. 5. Mose 25, 17 und 18. Und es ist genau auf diese Begebenheit hier eine Parallelstelle, 2. Mose 17, 8, 5. Mose 25, 17, 18, kann man sich vielleicht nebenhin schreiben, diese Stelle. Dann hat man, wenn man es mal wieder liest, einfach einen Gedankengang, hoppla, was war da? Und da lesen wir, gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren. Und wann kam dieser Amalek? Als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Das ist interessant, diese Stelle in Ergänzung zu unserem 2. Mose, Vers 17, was uns hier mitgeteilt wird. Es wird uns mitgeteilt, als sie müde und matt waren, kam Amalek. Dann kam dieser Feind. Und welche Frage stellt sich daraus? Ja, warum waren sie matt und müde? Das sind so die Gedanken, wo wir kommen sind. Ich bin fast wie ein Kind. Warum waren sie jetzt matt und müde? Aber so erschließt sich das Wort Gottes für uns persönlich. Und es ist dann nicht nur eine Geschichte für uns, sondern wir können es dann im täglichen Leben für uns immer wieder daran erinnern. Und erinnern wir uns doch, der Herr hatte das Volk Israel ja aus Ägypten, wo sie echt schwer geknechtet wurden, wo immer mehr Lasten auf sie gelegt wurden, da hat er sie befreit. Sie waren jetzt nun voller Freude ins verheißene Land. Gott hat ihnen ja gesagt, ihr kommt in ein Land, wo Milch und Honig fließt, hat er gesagt. Und jetzt waren sie einige Wochen unterwegs. Sie waren schon nach drei Tagen aus dem Auszug, waren sie durstig. Kurz vorher haben sie so ein Lied gesungen, voller Freude ein Lied gesungen, dann waren sie 3 Tage unterwegs. Dann kamen sie wohin, dann sahen sie Wasser von Weiden, sie waren durstig und dann kamen sie dorthin und dann war das Wasser bitter. Und es ist natürlich klar, wenn du was siehst, du hast Hoffnung, durstig, du siehst Wasser, du bist voller Hoffnung und dann kommst du dahin, dann war das Wasser bitter, was passiert? Du bist natürlich völlig enttäuscht. Und da lesen wir schon, dass sie gemurrt haben. Dann ging es weiter, sie hatten Hunger, haben wieder völlig vergessen, dass Gott gesagt hat, du, ich bring dich doch durch. Hatten sie völlig vergessen, wieder lesen wir, sie hatten gemurrt. Sie hatten zwar im Kopf wahrscheinlich Milch und Honig, so ein Land willst du uns führen, Gott. Aber jetzt haben wir Hunger, da ist nichts von Milch und Honig. Und dann ging es weiter, ja, immer wieder haben sie die Zusagen vergessen. Und wir sehen hier bei den ganzen Begebenheiten, es haben sich zwar die äußeren Umstände beim Volk Israel geändert, sie sind aus Ägypten rausgeführt worden, weg von der Sklaverei, aber ihr Herz, ihr Inneres war immer noch das Alte. Das sehen wir hier schon an dieser Geschichte. Die Umstände haben sich geändert, aber das innere Herz des Menschen vom Volk Israel hat sich nicht verändert. Hier kam wieder so heraus, was drinsteckte in einem. Und wir sehen wirklich ja hier, sobald ein Hindernis an Not kam auf ihrem Zug ins verheißene Land, dann hat es gemurrt. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet Murren überhaupt? Das Wort gibt es ja bei uns nicht mehr ganz so regelmäßig. Aber Murren ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit, praktisch eine gewisse Auflehnung. Man könnte auch sagen, Murren ist das Gegenteil von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Murren ist so das Gegenteil von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und so sind einige Wochen vergangen seit dem Auszug aus Ägypten und das Volk war nach der Wüstenwanderung hier in Rephidim. Ist interessant, auch wenn so Ortsnamen genannt werden. Und was war in Rephidim? Wieder war kein Wasser da in Rephidim. Wieder haben sie gemurrt, obwohl sie doch vorher erlebt haben, dass Gott eingegriffen hat. Sie haben das Gleiche wieder erlebt und wieder waren sie unzufrieden und undankbar, dass sie Gott ja aus ihrer Knechtschaft erlöst hat, dass er sie mit Wasser und Manna, mit dem Brot des Lebens versorgt hat. Und nur so ein kleiner Einschub, wenn wir jetzt drüber nachdenken, über den Felsen, über das Manna, auf was weist es hin, auf was weist es hin? Auf den Herrn Jesus Christus. Das sind lauter so Bilder auf den Herrn Jesus Christus, wo man ja drüber nachdenken kann, aber das wäre ein anderes Thema. Aber wisst ihr, was noch interessant ist? Seit dem Aufbruch aus Ägypten war Rephidim der 10. Ort, wo sie Halt machten. Also dieser Ort Rephidim war der 10. Ort, wo sie Halt machen. Das war, können wir nachlesen in 4. Mose 33. Und da ist es schön aufgelistet. Und da sehen wir also, 10-mal mussten sie einpacken, sich auf den Weg machen, laufen. Dann kam der Befehl, wir machen Stopp. Heißt, alles wieder auspacken, Zelte aufbauen, dort eine Zeit lang wohnen. Dann sagt der Mose, komm, wir ziehen wieder weiter. Wieder einpacken, wieder aufmachen und das 10-mal innerhalb kürzester Zeit von einigen wenigen Wochen. Und ich denke schon, dass das Kraft und Ausdauer kostet. Da brauchst du schon Motivation, immer wieder das Gleiche. Das ist fast so wie ein Alltagsleben, denke ich mal. Da haben wir auch immer wieder im Alltag in unserem Leben immer wieder das Gleiche. Und das hat hier das Volk Israel erlebt. Da brauchst du schon gewisse Motivation, dass man das durchhält und immer wieder diese Phasen, wo Hunger und Durst ist. Und wenn wir jetzt dies alles im Zusammenhang mit 5. Mose 25, 17 so auf uns wirken lassen, das so betrachten, und wie hat es dort geheißen? Wann hat Amalek angegriffen? Als sie matt und müde waren. Und auf diesen Zeitpunkt hat der Feind gewartet, um zuzuschlagen. Und wundert uns das noch, wann der Feind zuschlägt, wann der Teufel zuschlägt denn bei uns, wann Amalek zugeschlagen hat. Und es heißt einmal hier in Vers 7, in 2. Mose 17, das könnt ihr mal anschauen, ganz am Schluss, da hat das Volk gefragt, ist der Herr in unserer Mitte, ist er unter uns? Das könnte man so sinnbildlich sagen, ja, gibt's überhaupt Gott? Ist der Herr wirklich unter uns? Hat er die Zusage nur so gegeben, wo ist Gott? Diese Frage haben das Volk Israel gestellt und ich muss sagen, vielleicht haben sie es auch zurechtgestellt. Sie haben es ja nicht immer erlebt, obwohl sie die Verheißungen gehabt haben. Und dann haben sie diese Frage gestellt und dann wundert mich jetzt nur mehr, warum dass sie diese Frage gestellt haben. Und jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, was hat nun diese Begebenheit heute mit mir und vielleicht auch mit dir zu tun? Was sagt uns diese Begebenheit von diesem Kampf von Amalek, wie er das Volk angegriffen hat? Fassen wir es vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, warum sie müde waren. Sie haben äußere Umstände wirklich erlebt, dass sich äußere Umstände geändert haben. Aber was hat sich nicht geändert? Ja, das Herz, das Innere vor dem Volk Israel, das hat sich nicht geändert. Es ist gleich geblieben. Gott hat ihnen ja versprochen, ich bringe euch in das Land von Milch und Honig. Ich versorge euch. Heute wird man vielleicht sagen, Herr Jesus, du hast uns doch gesagt, du stehst mir bei. Du bist da, du bringst mich, so wie wir es bei diesem Bibelvers vom Philipperbrief von der Birgit gehört haben, Du stehst mir bei bis auf den Tag Christi. Das heißt, der Tag Christi ist ja die Wiederkunft, die Entrückung, wenn der Herr Jesus in den Wolken kommt. Bis zu dem Tag versorgst du mich, bringst du mich durch. Das hat praktisch das Volk sinnbildlich hier erlebt, wo Gott gesagt hat, ich bringe euch aus Ägypten heraus. Und sie waren jetzt in der Freiheit. Sie waren in der Freiheit und dann kommt der Alltag. 10-mal auf und abbauen, immer das Gleiche. So waren sie unterwegs, dann hatten sie Hoffnung auf Wasser, völlige Enttäuschung, kein Wasser, es war bitter oder es war kein Wasser da. Dann haben sie, wenn man das lesen würde, dann waren sie mal in der Wüste mit Palmen und so weiter, wo sie echt versorgt sind. Und dann mussten sie wieder in der Wüste laufen und kommen hier in Rephidim an, wo kein Wasser war. Und so mutten sie über ihr Leben mit Gott. Das heißt, sie waren undankbar, unzufrieden mit ihrem Leben mit Gott. Sie waren unzufrieden, undankbar über die Situationen, in der sie gerade steckten. Und ich glaube, das kennt doch jeder von uns, dass man für was betet und es passiert nicht gleich oder gar nicht. Du hast Hoffnung in der Situation und es kommt ganz anders. Dann kommt noch das Alltagsleben dazu, wo wir eingebunden sind, Familie, Arbeit. Und ich sage mal, wenn du verheiratet bist, dann heiratest du auch eine Familie. Also du bist ja eingebunden in ganz vielfältigen Themen. Und ich habe in meinem Leben selber ja doch einige, würde ich sagen, Horrortage, schreckliche Tage erleben müssen, die wirklich nicht schön waren. Und wisst ihr, eines Tages habe ich da zum Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, es war wirklich real, habe ich wirklich im Gebet laut zu ihm gesagt, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Und ehrlich gesagt, ich will auch nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Und ich sagte, Herr Jesus, ich mache keinen Hauskreis mehr, ich gehe in keine, also in Gemeinde gehe ich noch, habe ich gesagt. Aber ich setze mich jetzt sinnbildlich in die hintere Reihe, keine Gebetsstunde, keine Predigt, kein Hauskreis mehr. Ende. Warum habe ich das in Herrn Jesus so gesagt? Da hatte ich ja schwierige Situationen in unserem Umfeld. Und dann gab es einen kleinen Lichtblick. Dann gab es einen kleinen Lichtblick auf Hoffnung, dass Änderung eintritt nach langer Zeit, nach einigen Wochen, wo nichts passiert ist. Dann hat es Hoffnung gegeben und dann war in 2 Minuten diese Hoffnung weg. Und es war noch schlimmer wie vorher. Und da habe ich mir gedacht, wie ich so vorbereitet habe, da ging es mir genau wie hier 2. Mose 17, Vers 7, der letzte Vers und Vers 8. Ja, warum war ich müde? Weil ich Hoffnung in was hatte und nichts ist geschehen. Ich habe Vers 7 gesehen, jetzt im Nachgang, ja, wo ist Gott? Ist Gott noch in der Mitte oder sind die Zusagen, wo sind die Zusagen, Gott? Herr Jesus, wo sind deine Zusagen? Und da wirst du müde mit der Zeit, weil Hoffnungen nicht erfüllt werden. Weil, ja, sinnbildlich beim Volk Israel Wasser da war, sie haben es gesehen, aber es war bitter. Und das ist so, ja, 2. Mose, Vers 17, wo man Hoffnungen hat, enttäuscht ist, wo man vielleicht sich auch die Frage stellt, ja, wo ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Aber jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, na ja, diese ganze Not, diese ganzen Dinge, die jetzt die erlebt haben, das habe ich gar nicht in meinem Leben. Es läuft eigentlich ganz gut. Es passt soweit. Das betrifft mich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das betrifft dich schon. Doch schneller als wir denken, warum komme ich drauf? Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder vom Murren. Immer wieder. Im Neuen Testament schreibt er an die Gemeinden, wir sollen nicht murren. Und ich glaube, es geht schon los bei uns, wenn man zum Beispiel in der Gemeinde enttäuscht ist über irgendeine Sache, wo nicht passiert, man ist enttäuscht, unzufrieden, vielleicht über die Ältesten, über die Gemeinde, oder man hat Hoffnung, irgendeiner macht einen Dienst und dann macht er doch nicht. Und schon beginnt im Herzen so ein leichtes Murren, so eine leichte Unzufriedenheit, so eine leichte Undankbarkeit, weil es vielleicht nicht läuft, so wie man selber denkt. Und ich denke, es geht hier schon los, ähnlich 2. Mose 17, Vers 8, dann wird man vielleicht müde und matt, hat keine Motivation mehr. Und dann kommt der Feind, dann kommt Amalek und schlägt zu. Oder auch habe ich mir gedacht, wann kommt es noch? Man denkt ja manchmal so nach, in der heutigen Zeit, in der Vergangenheit war alles besser. Dann denkt man so, das geht mir ja auch so, ich rede dann manchmal, ja, vor 15, 20 Jahren, da war alles besser, wie es jetzt im Grunde jetzt ist. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das mag sogar zutreffen, das mag sogar stimmen. Aber wenn wir uns dieses immer wieder vergleichen mit der Vergangenheit, ich bin überzeugt, das macht einen unzufrieden mit der Zeit, das macht einen undankbar im Herzen. Wenn man immer wieder so vergleicht, was war in der Vergangenheit oder was war da. Hier in 2. Mose 17 wird es mit Murren bezeichnet. Man könnte auch sagen, ja, mit undankbar, unzufrieden. Wenn man das im Herzen so immer wieder bewegt oder auch wenn man es ausspricht, dann hat es auch noch mehr Bedeutung sogar. Dann wird man auch geistlich müde, denn was passiert? Es macht mit einem was. Man wird im Denken, in den Gefühlen und in der Folge auch bei unserem Reden und was beim Handeln. Und dann werden wir mit der Zeit geistlich müde. Und dann, denke ich, geht es genauso wie dem Volk Israel. Vers 8, danach kam Amalek. Also jetzt kommt der Teufel, jetzt kommt der Feind und will hier eingreifen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für Ziele hat der Feind Amalek, was für Ziele hat der Teufel hier für das Volk Israel? Und wir sehen hier, der Feind versucht, die Schwachpunkte in deinem Leben auszunutzen. Er sucht die Schwachpunkte in deinem Leben und dann kommt der Feind, um anzugreifen. Und darauf wartet er. Er hat auch hier ein Ziel, er will die Oberhand über das Volk Israel gewinnen. Er will auch über uns die Oberhand gewinnen, dass nicht der Herr Jesus mehr der Herr über uns ist, sondern der Feind. Und bei Gideon, denkt man dran, er hat den Ertrag des Landes, also die Früchte, geraubt. Was heißt das für uns heute? Das heißt, der Teufel will uns auch schachmatt setzen. Er will uns einfach die Motivation nehmen, weiterzumachen, dran zu bleiben. Und das sind so das Dinge, wo ich mir da über Amalek so Gedanken gemacht habe. Und es ist interessant, so ist der Amalek, denke ich, wirklich ein Bild schon auf dem Satan, auf dem Teufel. Aber das Gute ist, die Geschichte in 2. 17, Vers 8, das zeigt uns nicht nur, wie Amalek ist, sondern es zeigt uns auch auf, wie wir Sieg haben. Und das ist ja die frohe Botschaft der Bibel, das Evangelium. Wie haben wir Sieg? Und das sehen wir hier auch. Und was steht in Jakobus 4, 7 im Neuen Testament? Und er werft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und genau das hat Mose hier gemacht in 2. Mose 17, Vers 8. Mose hat eines gewusst, er war gehorsam, würde man heute sagen. Und er hat eines gewusst, er hat gewusst, wie Gott in der Vergangenheit war. Und dann hat er gewusst, wenn Gott in der Vergangenheit so ist, dann wird er auch in der Gegenwart so sein. Das hat Mose gewusst. Mose wusste, Gott hat in der Vergangenheit für ihn kämpft, dann wird er auch in der Gegenwart kämpfen. Und genauso ist der Jesus Christus für uns. Er hat nicht nur am Kreuz unsere Schuld, unsere Sünden bezahlt, sondern er steht heute für uns da und kämpft für uns. So wie es in Römer 8, Vers 34 heißt, Christus ist es, der sich für uns, für dich verwendet. Und das ist die Botschaft, die wir aus 17,2,8 sehen, dass Mose wusste, die Vergangenheit hat er seinen Gott erlebt. Er hat ihn gekannt und er hat in der Gegenwart gekämpft. Was meine ich damit? Wie hat Mose gekämpft? Mose hat den Stab Gottes mitgenommen. Und es ist interessant, dieser Stab Gottes, den hat er mit auf den Gipfel genommen. Und wenn wir jetzt den Stab Gottes uns betrachten würden, dann sehen wir, bei dieser Begebenheit hat Mose den Stab Gottes als erstes Mal verwendet, ohne dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Vorher hat immer Gott zu ihm gesagt, Mose, nimm den Stab, teile das Meer. Er hat gesagt, mach die Wunder in Ägypten mit dem Stab. Hat Gott immer zu ihm gesprochen. Und hier lesen wir nichts davon, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und hier sehen wir doch, dass Mose seinen Gott aus der Vergangenheit kannte. Er wusste, der Herr Jesus, würde man heute sagen, er hat mir die Zusage gegeben, er hat mich herausgebracht. Dann wird er doch auch in der Gegenwart heute und hier mir beistehen. Und das hat Mose gewusst, deswegen hat er den Stab Gottes mitgenommen. Weil Gott hat ihm das nicht da sagen müssen, sondern Mose hat es gewusst, jetzt muss ich ran. Und ich weiß, was hilft mir? Mir hilft der Stab Gottes, der uns, Mose und Josua, beim Kampf hilft. Er hat gewusst, der Stab hat das Meer geteilt. Er hat eine Gewissheit im Herzen gehabt, dass er uns durchbringt, dass er uns einfach beisteht in der Gegenwart. Und Mose hatte Gott ja so kennengelernt und das hat ihm eine Gewissheit, eine Kraft gegeben zu kämpfen, also tätig zu werden, voranzugehen. Und wie ist es ja bei uns? Denken wir wirklich dran an den Herrn Jesus Christus, Römer 8, Vers 34. Christus ist es, der sich für uns verwendet. Wir können doch auf ihm vertrauen, denn er hat sein Leben für uns gegeben. Und warum soll uns der Herr Jesus nicht beistehen, wenn er uns der Vergangenheit beigestanden hat? Warum soll er uns nicht für unsere Gegenwart beistehen? Und ich habe damals zu meinem Jesus gesagt, wie da diese Situation war, weil ich gesagt habe, ich mag nicht mehr, ich will aufgeben, ich kann nicht mehr. Dann hat es eine Zeit lang gedauert an dem Tag, und es war Nachmittag, ich weiß noch, wo das war. Da habe ich dann zu meinem Jesus gesagt, Herr Jesus, wenn ich dich aufgebe, ja, was habe ich dann noch? wenn ich dich heute hier wirklich so aufgebe, was habe ich ja dann noch? Dann habe ich ja nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Dann kann ich mich nicht mehr an dir festhalten. Ich habe dein Wort nicht mehr, ich glaube da nicht mehr. Also ich habe ja wirklich keinen Halt mehr. Habe ich damals zum Herrn Jesus gesagt. Und dann bin ich hier wieder ein bisschen ins andere Denken gekommen und habe zum Herrn Jesus gesagt, tut mir leid, ich habe mich dafür gebeugt, auch was ich da gesagt habe. Und habe gesagt, Herr Jesus, komm, danke, dass du mich liebst und dass du mich wieder annimmst und bei mir bist und mich durchträgst durch weitere Phasen in meinem Leben. Und es ist noch was interessant hier, was sehen wir hier noch? Mose betet nicht alleine. Mose hat den Aaron und den Hur dabei. Er betet nicht alleine, wenn der Feind angreift. Das sehen wir auch hier, dass das auch zum Sieg beigetragen hat. Und es ist doch ermutigend zu sehen, dass gemeinschaftlich beten leichter ist. Und darum kann ich nur einladen, wirklich auf freitags in die Gebetsstunde kommen. Da beten wir gemeinschaftlich für Anliegen, gemeinschaftlich für Nöte. Wir danken Gott. Kann ich nur dazu einladen, doch in die Gebetsstunde freitags um 19:30 zu kommen. Weil wir an dieser Geschichte sehen, was gemeinschaftliches Gebet bewirkt. Und Mose hat uns ja vorgemacht, gemeinschaftlich zu kämpfen, gemeinschaftlich zu beten. Und wie ging der Kampf aus? Für Josua, für Amalek, dass sie durchgehalten haben. Sie haben einen Sieg errungen. Aber wie in Vers 13, wenn wir sehen, wie haben sie den Sieg errungen? Durch die Schärfe des Schwertes. Und jetzt kommt natürlich für jeden, der jetzt das Neue Testament kennt, die Waffenrüstung Gottes, Epheserbrief. Da wird uns jetzt erklärt, was die Schärfe des Schwertes heute im Neuen Testament für uns heute ist. Da heißt es in Epheser 6, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wenn wir hier Josua im Alten Testament sehen, dass er das Schwert genommen hat zum Kämpfen, und wir lesen Epheser 6, 17, dass das Schwert des Geistes das Wort Gottes ist, dann ist das, ja, das sind Bibelverse für uns, wo wir in unserem Kampf anwenden dürfen. Und dann gelten ja die gleichen Prinzipien wie im Alten Testament, gelten heute, und der Feind muss fliehen, so wie wir es in Jakobus 4, 7 gesehen haben. Ja, wie kannst du das ganz praktisch machen? Wie können wir ganz praktisch das machen? Da können wir uns an diese Bilder erinnern, wo ich eingangs gesagt habe, was bedeutet, dass der Jesus das Brot des Lebens ist. Wir können uns ganz einfach darüber nachdenken, was ist der gute Hirte? Und dann können wir doch sagen, ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du der gute Hirte bist. Mose hat den Stab mit auf den Berg genommen. Danke, dass du als guter Hirte auch, jeder hat einen Hirtenstab, der Herr Jesus, dass du einen Hirtenstab hast, der mir hilft, festzustehen, aufrecht zu stehen, der mir hilft, weiterzugehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mich an diesen frischen Wassern führst, so wie im Psalm 23. Oder auch, Herr Jesus, danke. David hat gebetet, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, dann kann man sagen, Herr Jesus, danke. Herr Jesus, ich bin jetzt in einem finsteren Tal. Danke, dass du mir beistehst. Das sind so ganz praktisch machen, diese, ja, mit dem Schwert des Geistes zu kämpfen. Und auf einmal erleben wir doch, ich denke, das dauert vielleicht manchmal, ist nicht einfach, aber dann werden uns diese gleichen Prinzipien, dieser Sieg von Amalek gegen Amalek, den Sieg gegen den Feind, gegen den Satan, dass wir Sieg haben, wird auf einmal Wirklichkeit in unserem Leben. Es ändern sich vielleicht nicht gleich die Umstände, aber unser Herz ändert sich. Bin ich fest überzeugt. Und dann kann man sagen, Herr Jesus, Psalm 27, danke, Herr Jesus, dass du mein Licht und mein Heil bist. Und da geht es auch ums Kämpfen zum Beispiel. Und das sind so einfache Dinge, wenn man sich über einfache Bilder mal so Gedanken macht, wo wir eingangs gesprochen haben, oder über das Brot des Lebens, dann wird es für uns Wirklichkeit. Und man kann beim Frühstück mal denken, ja, Herr Jesus, danke, dass du das Brot des Lebens bist, das ich heute für mich heute früh zunehme. Das stärkt mich für den Tag, und so stärkt dein Wort mich für den Tag. Das sind so leichte Gedanken einfach, damit unser Denken verändert wird und wir feststehen in unserem Leben. Und so wird Jakobus 4,7 Wirklichkeit, dass der Feind fliehen muss in unseren Gedanken. Das fängt ja in unseren Gedanken an. Aber wir dürfen den Abschluss vom Sieg gegen Amalek nicht übersehen. Was heißt denn Vers 7? In Kapitel 17 zum Schluss, Mose baute einen Altar. Heißt so ganz einfach. Mose baute aus Dankbarkeit über den Sieg einen Altar. Was drückt es aus? Mose hat praktisch Gott die Ehre gegeben. Wir lesen nirgends davon, dass es um Mose und Josua geht, die den eigentlichen Kampf gekämpft haben. Hier sehen wir, es geht um Gott, der verherrlicht wird. Der zwar Mose und Josua gebraucht hat, aber um die ging es gar nicht, sondern es geht gar darum, dass Gott die Ehre praktisch den Herrn, ja, Dank geben für den Sieg. Und das ist noch ein Psalmwort zum Schluss im Psalm 50, Vers 23, wenn der den einmal aufschlagt. Das ist nämlich das Kapitel, wo sie in 2. Mose 17 durchgemacht haben, dieser Mose und dieser Josua. Denn da heißt es, der Psalm 50, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich lese nochmal vor. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil sehen lassen. Da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Der Psalmschreiber Asaf sagt hier, wenn ich danke, dann verherrliche ich Gott. Das können wir noch nachvollziehen, klar. Dann wird Gott verherrlicht. Aber dann heißt es interessanterweise, er bahnt einen Weg. Und jetzt kann man sich jetzt so vorstellen, das war ja letzte Woche oder vorletzte Woche, dieser Schneeeinfall. Und da haben wir ja einen Schneepflug gebraucht, damit wir auf der Straße mit dem Auto fahren können. Der Schneepflug hat uns einen Weg gebahnt, damit wir in der Früh mit dem Auto fahren können. Wenn der Schneepflug nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht gar nicht auf die Arbeit oder egal wohin fahren können. Und jetzt heißt es hier, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil sehen lassen. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, was ich jetzt sage, aber wenn wir danken, heißt im Psalm, dann setzt man Automatismus in Gang. Wenn wir danken, setzt man Automatismus in Gang, dass wir verändert werden. Das sagt der Psalmschreiber hier. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Also wenn wir danken, dann bahnen wir Gott einen Weg, dass er uns verändert, dass er Umstände verändert, dass er uns ja wieder Mut gibt. Und dazu ist Dank notwendig. Jetzt weiß ich natürlich, man kann nicht immer danken. Vom Gefühl her, von den Umständen her ist man auch bewusst. Aber es heißt hier ganz explizit, Eingang dieses Verses, wer Dank opfert. Das heißt, was ist ein Opfer? Wenn wir jetzt danken, dass heute jetzt die Sonne scheint, dann ist es kein Opfer. Das ist eine Selbstverständlichkeit, da haben wir keine Not. Ein Opfer im Alten Testament hat immer wehgetan. Das hat immer wehge. Also Opfer war was, du gibst dein Bestes. Sie mussten das beste Tier geben, um Gott das zu geben. Sie mussten nicht das geben, was in unserem Herzen wäre, da hat schon einer, hing der ein bisschen ein Tier, sondern du musstest das beste Tier aus dem Stall Gott geben. Und das kostet schon was. Da gibt es ein schönes Buch, Kalebs Lamm ist ein schönes Kinderbuch, da wird es wirklich deutlich beschrieben, das habe ich mal mit dem Christopher gelesen eine Zeit lang. Und da ist mir das so bewusst worden, der Kaleb, der hat sein Lamm, ist so erzählt, ist aufgewachsen in seinen Armen und dann musste er es opfern, damit sie aus Ägypten ausziehen können. Das hat ihm alles gekostet, aber er hat es hergegeben, damit er lebt, das war Opfer für ihn. Und darum glaube ich, dass man wirklich in schwierigen Situationen, wenn wir Dank opfern, dann bahnt Gott einen Weg in unserem Herzen. Dann bahnt Gott einen Weg, dass unsere Müdigkeit schwindet. Das habe ich selber am eigenen Leib erleben müssen, dass man aus diesem Tal rauskommt und dass man wieder Dank opfert, weil Gott bahnt einen Weg. Er macht einen Automatismus in unserem Leben. Die Zusage haben wir. Und das ist das Schöne eigentlich jetzt in dieser Geschichte vom Amalek. Sie haben am Schluss Gott gedankt. Und ich glaube, diese Lektion, die dieser Mose und dieser Amalek hier erlebt haben, das hat sie geprägt für ihr ganzes Leben mit dem Volk Israel durch das Land, durch die Wüste, bis sie angekommen sind. Und es heißt nicht umsonst von Mose, er war der demütigste Mann, der gelebt hat. Und auch er musste Lektionen lernen, aber er wusste, er kann Gott danken für den Sieg, den er ihnen hier gegeben hat. Und es heißt nicht umsonst, hier in 2. Mose, Vers 17, danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch. Gott hat gesagt, Mose, das schreibst auf, diese Geschichte, die du mit mir erlebt hast, in ein Buch, damit sich die nachfolgenden Generationen dran erinnern dürfen. Wie habe ich Sieg erlebt, dass ich diesen Stab mitgenommen habe, dass ich aus der Vergangenheit, dieses Wissen aus der Vergangenheit, wie Gott ist, in der Gegenwart habe. Dass ich gemeinschaftlich gebetet habe. Dass ich ja mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes nach Epheser 6, 17, das angewandt habe in meinem Leben. Und dann hat Josua erlebt, dass der Teufel, der Feind, fliehen musste, dass Amalek geschlagen wurde. Und dann zum Abschluss noch dieser Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und wenn wir wissen, wer diesen Psalm geschrieben hat, dann wissen wir, dass das wirklich ihn was gekostet hat, hier so zu schreiben. Das war nicht einfach nur so eine Floskel, sondern er hat es durchbuchstabieren müssen, was es heißt, Dank zu opfern. Und das kostet uns auch oft ja wirklich Mühe, weil die Gefühle nicht mitwollen, weil unser Denken nicht mit will. dass man Gott dankt, aber doch haben wir die Verheißung, wenn wir Gott danken, dann verherrlichen wir Gott und er führt einen Automatismus in Gang, er bewegt was Gott, ohne dass wir kämpfen müssen, ohne dass wir viel uns abrackern müssen. Gott bahnt einen Weg. Amen.